Wir haben gerade diesen extrem starken Satz gesungen, wie gewaltig und gewagt ist, wie du liebst. Wie gewaltig und wie gewagt ist, wie du liebst. Wir werden heute auf diesen Satz zurückkommen, wenn ich ihn nicht vergesse, aber vom Sinn her auf jeden Fall. Wir sind ja unterwegs in der sogenannten Berglehre, in der bekanntesten und wertvollsten, wichtigsten Predigt, die es auf dieser Welt gibt, und die hat Jesus gehalten. Die Bergpredigt oder Berglehre machen manche gute Tipps draus fürs Leben. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil dessen, um was es geht. Gute Tipps fürs Leben. Die Bergpredigt als solche, die zeichnet ein Bild, wie neues Leben insgesamt funktionieren kann. Und nicht nur ein bisschen paar Tipps geben, wie man besser durchs Leben kommt, sondern sie zeichnet eine neue Welt. So wäre Leben inspirierend möglich. Das ist das große Bild, und so läutet Jesus ein und sagt, ihr seid das Salz für die Erde, ihr seid das Licht für die Welt, ihr seid die Vorzeigestadt. Da geht es um viel, viel mehr. Ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgewacht, das ist nicht die übliche Zeit zum Aufwachen für mich, aber ich war so umgetrieben von dem, was heute kommen soll. Nicht in der Schwere, sondern in der Begeisterung. Und ich habe gedacht, Jesus, wäre das schön, wenn ein paar Leute angezündet werden würden und realisieren werden, um was es da geht in dieser Bergpredigt, dass wir wegkommen von diesem kleinen, privaten Glauben. Glaube ist persönlich. Die Bergpredigt hat etwas ganz Persönliches. Die hat mit mir zu tun, mit jedem von euch, mit dem Matthias und mit der Anke und mit der Emma und mit der Emma und so weiter. Judith. Die hat mit jedem persönlich zu tun, aber sie bleibt nicht privat. Eine neue Welt soll entstehen. Und das finde ich faszinierend. Und auf diese neue Welt wollen wir uns auch heute einlassen mit dem Thema, das einige ein bisschen irritiert hat. So waren die Rückmeldungen, Jesus und das Gebot, die Feinde zu hassen. Da haben manche gemerkt, irgendwie stimmt das nicht ganz. Aber das kommt so wirklich vor, dass Jesus gesagt hat und Bezug nimmt zu den Alten, wurde gesagt, ihr sollt eure Feinde hassen. Die Frage ist natürlich, was sagt er dazu? Weil das heute so ein zentrales Thema ist, habe ich gemerkt und mich erinnert an einen alten Theologen, der gesagt hat, die Bergpredigt kann nur an der Hand des Bergpredigers durchschritten werden. Sonst verzweifelt man und scheitert daran. Man kann nur an der Hand des Bergpredigers, nämlich an der Hand von Jesus, durch diese wuchtige, neuschaffende Predigt gehen. Das ist nämlich gute Nachricht, die Bergpredigt. Nicht gute Tipps, sondern gute Nachricht. Eine neue Welt entsteht. Deshalb habe ich den tiefen Wunsch, jetzt nochmals zu beten, weil mich das Ganze in der Hoffnung, dass Jesus mit uns durch diesen Gottesdienst geht, durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt. Danke, Jesus, für die Bergpredigt. Danke, Jesus, dass du hier bist. Du bist hier. Und danke, Jesus, dass du zu den Herzen sprichst, dass du Erneuerung willst, dass du eine neue, geniale Welt willst. Und du hast den Anfang gemacht, als du dein Reich ausgerufen hast. Und wir sind Teil davon. Und bitte inspiriere uns auch heute für diese neue Welt. Amen. Heute geht es ja um das Gebot der Vergeltung. Lex Talionis heißt das. Lex Talionis ist wohl das älteste Gesetz, das die Welt kennt. Lex Talionis, wie du mir, so ich dir. Das ist das Gebot, das schon im Buch Exodus, im zweiten Buch Mose, aufgestellt wurde. Lex Talionis, wie du mir, so ich dir. Oder wie man sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Eine Frau hat einen Podcast gemacht oder ein kleines YouTube-Video Und das finde ich noch spannend, die Kunst der Vergeltung. Drei Tipps, Dr. Eva Mlodarek, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Tipps, wie man richtig bissig und gut dem anderen eine reinwürgen kann. Lex Talionis. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und jetzt sagt Jesus hier was ganz, ganz anderes. Jesus sagt nämlich, ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das sagt Jesus, dort knüpft er an. Und er weiß, wieso er dort anknüpft. Denn Auge um Auge, Zahn um Zahn ist ein Schutz. Denn es war üblich, finden wir zum Beispiel im ersten Buch Mose schon, im vierten Kapitel bei Lamech, einem dieser Herren, der brüstet sich bei seinen Frauen und er sagt, hey liebe Frauen, stellt euch mal vor, was ich gemacht habe. Eine kleine Wunde am Kopf, den Mann erschlagen. Eine kleine Beule und den Jüngling erschlagen. Das habe ich gemacht. Und ich sage euch noch eins, sagt er zu den Frauen, Lamech wird 70 Mal gerecht. Kein nur 7 Mal, ich 70 Mal. Das heißt, wenn mir jemand was antut, die Rache ist 70-fältig, vielleicht auch 70 mal 7-fältig. Und jetzt das Gesetz, das besagt ganz einfach Auge um Auge, Zahn um Zahn, das besagt ganz einfach nicht mehr als das, was euch angetan wurde. Das war also eine Eindämmung, ein Segen, dass die Fäden nicht ausufern. Denn es war normal, wenn in einer Sippe ein Mann getötet wurde, dass die Männer dieser Sippe dann zur anderen Sippe gingen und alle Männer getötet haben. Und damit das nicht ausufert, Lex Talionis, nicht mehr Vergeltung als euch angetan wurde. Das ist der Grundgedanke dahinter. Von daher ist es schon mal ein guter Anfang, dass die Rache eben nicht ausufert. Lex Talionis, Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder wie du mir, so ich dir. Gestern habe ich so eine Erfahrung gemacht, das muss man sich vorstellen. Mit diesem Paket im Hintergrund habe ich meiner Frau eine Schramme ins Auto gefahren, in den geliebten Opel Adam. Also ein schöneres Auto gibt es nicht. Genau, oh. Jetzt, wie kriege ich das hin? Lex Talionis, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Befürchtung war groß. Meine Frau nimmt einen Schraubenzieher, macht die gleich lange Schramme in meinen schönen Opel Insignia. Lex Talionis, wäre ihr erlaubt gewesen. Und ich habe gedacht, da müssen wir was raushandeln. Mein Auto ist neuer, also darf der Schlitz nur halb so lang sein. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich habe sie gebeichtet und ich war völlig überrascht. Sie war sehr entspannt darüber. Kein Kratzer in meinem Auto. Auch keine 2 Stunden Schweigen. Auch nicht, dass ich nichts mehr zu trinken bekam. Sondern es ging einfach so weiter und sie sagt, gibt's mal. Ja, schade. Schade, dass es das gibt, nicht, dass sie das gesagt hat, nicht falsch verstehen. Jesus geht jetzt weiter und er sagt, doch ich sage euch, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht Lex Talionis, doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte auch die andere Wange hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel, sagt er. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit dir zu gehen, mit ihm zu gehen, dann geh 2 mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise den nicht ab, der von dir leihen will. Jesus sagt, es gibt eine Gerechtigkeit aufzubauen, eine Gerechtigkeit aufzubauen, die eben nicht darin besteht, dass 1000 Spielregeln eingehalten werden muss. Das würde dann eben so aussehen wie auf diesem Schreibtisch. Gott ist der große Buchhalter und 1000 und aber 1000 Spielregeln müssen aufgestellt werden. Wenn der Insignia halb so alt ist wie der Opel Adam, dann darf der Schlitz nur halb so lang sein. Und wenn der eine Metallic-Lackierung hat und der andere nicht, kann man noch 10% abziehen und so weiter. und so weiter. So funktionieren wir und so funktioniert unsere Welt. Deshalb sind wir wie überreguliert. 1000 Spielregeln, dann gibt es noch eine Spielregel für die Spielregel und dann noch eine Spielregel für die Spielregel. Ich habe es gegoogelt, beim TÜV sieht das dann so aus. Der TÜV, es gibt einen TÜV, Technische Überwachungsverein, der ja die Autos abnimmt. Und der TÜV, gibt es einen TÜV, das ist ein TÜV-geprüfter TÜV. Denn hinter dem TÜV steht ein anderer TÜV, der diesen TÜV prüft, damit es der richtig macht. Und dann muss ja noch eine Anlaufstelle geben, die dann den Prüfer-TÜV prüft. Und dann muss ja noch eine Anlaufstelle geben, die den Prüfer-TÜV prüft. Und dann gibt es so einen Aktenberg, endlos. So funktionieren wir. Und Jesus sagt, Leute, das geht schief. So funktioniert das Leben nicht. Er sagt, ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn, doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr. Es braucht unbedingt, sagt Jesus, unbedingt dringendst ein neuer Umgang. Eine alternative Form im Umgang mit dem Bösen und Ungerechten. Das müssen wir entwickeln und aufbauen, eine neue Form. Steckt alle Energie da rein, neue Formen im Umgang mit dem Bösen aufzugleisen. Weg von Auge um Auge, Zahn um Zahn, hin zu einer neuen Form von Sanftmut und Großmut. Das Ganze soll von Sanftmut und Großmut geprägt sein, sagt Jesus. Das ist der Schlüssel im Umgang mit allem. Wenn einer dich demütigt, auf die rechte Wange schlägt, jetzt bräuchte ich gerade mal jemanden. Die Leni. Komm mal zu mir, Leni. Jesus sagt, wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, welches ist deine rechte Wange? Die, genau. Ich bin Rechtshänder. Wie soll ich hier jetzt eine auf die rechte Wange schlagen? So? Sieht komisch aus. Es ist wichtig, das zu verstehen. Ich kann ja eine auf die rechte Wange schlagen mit der rechten Hand, indem ich so eine runterhaue. Und das ist das Demütigendste, was es gibt. Mit dem Handrücken jemand eine runterschlagen. Vielen Dank, Leni. Ich habe es nicht ausgeführt. Ich muss mich aber auch nicht beherrschen. Gell? Mit dem Handrücken schlagen. Und jetzt sagt Jesus, wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt mit dem Handrücken, ist gedacht, halt ihm die linke hin. Und da wird es blöd, weil ich kann ja die Gewalt nicht steigern. Jetzt kann ich ihm, der Leni, nur noch so eine runterhauen. Das ist eine untergeordnete Form, denn die Demütigung kann nicht mehr gesteigert werden und das ist blöd. Das ist irgendwie blöd. Jetzt kann ich meine Form der Gewalt nur noch mindern und nicht mehr steigern. Da steckt was drin bei diesem Jesus. Das ist nicht so harmlos, wäre gutmütige Trottel, sondern er hat gesagt, habt auch Schleue in all dem, was ihr tut. Das Gleiche gilt mit dem Mantel. Der Mantel war das wichtigste Kleidungsstück, mit dem hat man sich zugedeckt. Und wenn jemand ein Unterkleid will, das ist das, was ich, das Unterkleid, Unterrock sozusagen, ich habe keinen Unterrock, aber damals gab es das, und dann gib ihm noch den Mantel. Und das hat auch wieder eine gewisse demütigende Bedeutung. Vielleicht kennen manche die Geschichte von Franz von Assisi. Franz von Assisi war ein ganz reicher, junger Mann, Kaufmannssohn. Und er wurde gläubig, fasziniert von diesem Jesus. Und er hat alles hergegeben, weil er mit seinem Vater im Streit lag, der alles von ihm verlangte. Und dann hat er vor Gericht, vor den Bischöfen und vor den Richtern alles ausgezogen, alles. Splitternackt stand er da, hat alles zusammengelegt. Sein Vater war so Tuchhändler und hat alles für ihn gegeben. Und dann wird es wieder peinlich. Dann haben die Leute gesagt, das ist übertrieben, das ist peinlich, das macht man nicht. Das ist demütigend, jemand so splitternackt entblößt herumlaufen lassen. Das hat auch diese Komponente. Und der dritte Bereich ist, wenn jemand mit dir dich zwingt, eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Es war damals üblich bei der Besatzungsmacht, dass die Römer einen zwingen konnten, eine Meile einem das Gepäck zu tragen, den Koffer zu tragen, das Gewehr zu tragen. Gewehre gab es nicht, aber Speere, all das mussten die tragen. Da habe ich gesagt, Andreas, eine Meile tragen. Mehr durfte er nicht tragen. Wenn er mehr getragen hat und ich ihn dazu gezwungen habe und ein Hauptmann kam, gab es Riesenärger. Eine Meile, ja. Und jetzt stellt der Andreas nicht ab, sondern er sagt zu mir, Thomas, ich trage noch eine Meile. Und ich sage, nein, stell ab. Da vorne ist ein Hauptmann, es gibt Ärger, stell ab. Und der sagt, nein, ich gehe weiter, ich trage noch eine Meile, ich trage dich auch noch. Und dann, wenn der kommt, sage ich, du hast mich gezwungen. Auf einmal wird der befiehlt, Bittsteller, und sagt, stell bitte ab, ich habe Angst, es gibt Ärger. Auch das steckt dahinter. Das ist nicht so eine gute Trottelmentalität, die Jesus hier zelebriert. Er sagt nur, bitte, bitte konzentriert euch darauf. Nicht lex talionis, wie du mir, so ich dir, das Gesetz der Vergeltung zu praktizieren. Werdet endlich kreativ, wie man Konflikte und Schwierigkeiten und Schaden, wie man das reguliert und löst. Werdet bitte endlich mal kreativ. Steckt eure Energie dort hinein. Dann sagt er weiter, es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Sind wir beim Titel, also der Titel war richtig. Es wurde gesagt, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Denn Jesus weiß eines, und das wissen wir alle. Das wissen wir alle, und wir wollen es nicht richtig wissen. Dunkelheit kann nie mit Dunkelheit besiegt werden. Geh in einen Raum, in dem es dunkel ist, und bring Dunkelheit hinein. Da wird es nicht hell, ums Verrecken nicht. Hass kann nie mit Hass besiegt werden. Hass, den man mit Hass bekämpft, erzeugt immer neuen Hass. Menschen töten, das besiegt nicht das Böse. Und genau das machen wir immer wieder und immer wieder und immer wieder. Seit tausenden Jahren wollen wir die Dunkelheit mit Methoden der Dunkelheit besiegen. Wir wollen besiegen, dass der mich anschreit, dass ich den noch lauter anschreie und er wieder lauter zurückschreit und ich noch lauter schreie und dann meinen wir, wir haben ihn besiegt, weil wir lauter geschrien haben. Das ist so illusionär, ich sag's mal, eigentlich doof. Und genau so funktionieren wir. Und deshalb sagt Jesus, liebe Leute, es funktioniert nicht. Die neue Welt, die kommt anders. Ihr könnt den Hass nicht und die Dunkelheit mit Dunkelheit und Hass besiegen. Seid kreativ und sucht neue Wege. Das ist die Botschaft, die dahinter steckt. So sagt er dann, und das finde ich voll krass, wir wollen ja Kinder Gottes sein. Wir wollen ja Kinder Gottes sein. Ich habe mich ja bekehrt, also bin ich Kind Gottes. Jesus sagt dann, so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse wie Gute aufgehen und er lässt es regnen über Fromme und Gottlose. So, wenn ihr so lebt, kreativ im Umgang mit Konflikten und Widrigkeiten und Unrecht, das euch angetan hat, wenn ihr da andere Wege geht, dann erweist ihr euch als Kinder des Vaters im Himmel. Jetzt können wir Revue passieren lassen. Wie bin ich den letzten Konflikt angegangen? Wie habe ich reagiert? Zurückgeschrien, lex talionis, Gleiches mit Gleichem vergelten, noch lauter schreien, noch mehr lügen, noch mehr den anderen beschuldigen, er beschuldigt mich, ich beschuldige ihn, er beschuldigt mich, ich beschuldige ihn. Haben wir eine Ahnung von diesem neuen Weg? Und Jesus sagt, so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Das ist der neue Weg, sagt er. Das ist der neue Weg. Nicht indem ihr in Gottesdienst geht und fromm und lieb seid und nett, sondern wie ihr mit euren Feinden umgeht, ist das Kriterium, ob ihr Kinder eures Vaters seid. Gottesdienst ist wichtig. Gott loben ist wichtig. Solche Predigten hören ist wichtig. Aber was zählt, ist dann am Ende der Alltag. Eine völlig neue Art des Umgangs. Sage mir, wie du mit deinen Feinden umgehst und ich sage dir, wie du Gott liebst. Die Liebe müsste zu allen Menschen mit ganz viel Wohlwollen und von ganz viel Wohlwollen geprägt sein. Denn der Vater im Himmel lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Über krumme Hunde und normale. Er hat allen Menschen gegenüber Wohlwollen. Das wäre der erste Schritt. Ich will allen Menschen mit Wohlwollen begegnen, nichts Böses wünschen, sondern Wohlwollen entgegenbringen. Mit einer positiven Grundeinstellung ihnen begegnen. Jesus, wenn wir weiterlesen, der war nicht so einer, der sich hat alles gefallen lassen. Als er festgenommen wird, schlägt ihn einer der Waffenträger vom hohen Priester. Und was macht Jesus an der Stelle? Sagt er, hau auf die andere Wange. Er sagt zu ihm, warum schlägst du mich? Warum schlägst du mich? Was habe ich dir getan? Auch das gibt's. Aber der Grundtenor ist klar, ich will mit Wohlwollen begegnen. Auch das, was Jesus sagt, ist nicht eins zu eins umzusetzen. Lex Talion ist das Gesetz der Vergeltung, wie du mir, so ich dir, wurde fast nie eins zu eins umgesetzt. Das ist ein Grundgedanke. Und Jesus sagt, begegnet allen Menschen als erstes mit ganz, ganz viel Wohlwollen. Mach keine Ausnahmen. Gebt denen zu trinken, die ihr nicht besonders mögt. Schaut die freundlich an, die euch das Leben schwer machen. Segnet sie, habt gute Worte für sie. Begegnet ihnen grundsätzlich mit viel Wohlwollen. Nelson Mandela war ja 18 Jahre auf Robben Island, in diesem Foltergefängnis. Und von ihm lesen wir, dass er sich sagte, und das hat er umgesetzt, er hat nie einem dieser Wärter ein böses Wort gesagt. Er war immer freundlich und zuvorkommend ihnen gegenüber. Er hat sie immer angeschaut und mit ihnen geredet. Denn er wusste, nur so kann es Änderungen im Gefängnis geben. Er war in Einzelhaft, durfte mit niemand reden und er sagte, die Wärter sind der Schlüssel. Und das Wohlwollen ihnen entgegenbringen war für die ganz neu, denn das waren verhasste Menschen. Die Gefangenen hätten sie, wenn es gegangen wäre, am liebsten umgebracht und zwar ganz bestialisch. Und da macht Nelson Mandela die Ausnahme und er ist freundlich zu den Wärtern. Er hat sich nicht alles gefallen lassen, aber er war freundlich. Man kann auch freundlich jemanden auf Distanz halten. Man muss ihm nicht gleich die Lichter ausknipsen. Man kann auch freundlich jemanden auf Distanz halten. Jesus sagt dann weiter, wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Hallo, das ist keine Kunst. Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes. Das tun auch die, die von Gott nichts wissen wollen. Und jetzt kommt der letzte Satz in diesem Abschnitt und den finde ich Hammer. Den finde ich extrem. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater ist. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater ist. Das ist der ganz schlichte und einfache Maßstab. Ihr sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. Jesus sagt, sonst werdet ihr das Böse auf dieser Erde, das ich grundsätzlich besiegt habe am Kreuz, das habe ich in den Abgrund geworfen, das ist besiegt. Aber dass es jetzt umgesetzt wird, der Sieg und das Gute, gilt das, ihr sollt vollkommen lieben, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es geht noch einmal, und das ist wichtig für die Bergpredigt, es geht nicht darum, durch geeignete Regelwerke zu definieren, wer Freund und Feind ist, Freund, Feind, Freund, Feind, lieben, hassen, lieben, hassen, sondern es geht ganz einfach darum, dass diese Kategorien wegfallen, sagt Jesus. Es gibt nicht mehr Freunde und Feinde. Gott begegnet allen Menschen mit Wohlwollen. Bitte deshalb setzt das um, ihr könnt's, denn ihr seid von Jesus befreit dazu. Ihr könnt, sagt Jesus, denn Gott hat euch dazu befreit. Das würde bedeuten, dass ganz, ganz viel Bürokratie auch unter Christen abgebaut werden würde. Das ist ja das große Thema im Moment, dass Bürokratie abgebaut wird. Und da brauchen wir wieder Bürokratie, um die Bürokratie abzubauen. Und dann brauchen wir Bürokratie, die überprüft, ob die Bürokratie abgebaut worden ist. Und Jesus sagt, all das könnt ihr vergessen, wenn ihr werdet, wie euer Vater im Himmel ist. Finde ich krass. Ein Zuspruch und ein Anspruch. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es geht vielmehr darum, sagt er, vom Wesen Gottes geprägt zu sein. Nicht Regeln einhalten bis zum Abwinken, sondern grundlegend vom Wesen Gottes geprägt zu sein. Und wer vom Wesen Gottes geprägt ist, der will auch die Gebote sowieso einhalten. Aber aus einem anderen Motiv, nicht um Gott zu beeindrucken und den Himmel zu verdienen, sondern weil er sagt, weil Gott gut ist und weil er es gut meint, deshalb halte ich die Regeln ein. Und dann halte ich sie fröhlich ein und nicht mit einem miesepetrigen Gesicht, denn ich weiß, Gott meint es gut. Und so bin ich Licht und Salz für diese Welt. Ihr aber sollt, sagt Jesus, vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es geht darum, alternative Formen im Umgang mit den Feinden zu entwickeln. Kreativ zu sein, schöpferisch kreativ, wie Gott schöpferisch kreativ war im Umgang mit uns. Er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren, und er hat einen Weg gewählt, uns mit ihm zu versöhnen. Der ist so schöpferisch und so kreativ, dass man nur noch staunen kann, denn er hat sich selber hingegeben. Unglaublich, wie kreativ dieser Gott ist. Und wie gefährlich seine Liebe für ihn war. Denn in Jesus wurde er von den Menschen getötet. Das nenne ich schöpferisch kreativ. Ich habe vor ein paar Jahren ein Gemeindewochenende abgehalten in der Schweiz. Und hat mir eine Frau ihr Leid geklagt, dass ihr Mann sie immer Pi sagt und lächerlich macht und so weiter. Und ich war ratlos. Und dann kam der Gedanke, sag das einfach mal Jesus. Reiche bei Gott Klage ein. Es gibt in der Bibel Klagegebete. Das heißt, ich reiche bei Gott Klage ein und sage Gott, was hier geschieht, finde ich unfair. Mir geschieht hier Unrecht. Bitte sorg du für mein Recht. Denn wenn ich es tue, ich mache alles nur schlimmer. Dann fange ich an rumschreien, er schreit und er sagt, stimmt doch nicht und sei keine so Memme. Und so schaukelt sich alles hoch. Wir müssen andere Wege finden. Das habe ich hier gesagt, wir müssen andere Wege finden. Und dann geht sie tatsächlich an diesem Nachmittag in den Wald, kommt abends zurück ins Hotelzimmer und dann sagt ihr Mann zu ihr, du, ich muss dir sagen, ich bin schuldig geworden an dir. Es tut mir so leid, wie ich dich in den letzten Wochen behandelt habe. Bitte verzeih mir. Und die war völlig platt. Mit dem hat sie nicht einmal annähernd gerechnet. Es ist ein alternativer Weg. Statt zu keifen und zu schimpfen und zu streiten, mal Klage bei Gott einreichen. Und siehe da, Gott hat geantwortet. Es muss nicht immer so sein, aber wir müssen neue Wege finden. Das sagt uns Jesus, mit unseren Feinden umzugehen. Ich bin vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, den Reuteweg hochgefahren von der Reutemühle. Kennt ihr Haustierhof? Abends um 11 nach Hause. Irgendwie war ich auch müde. Und dann habe ich gedacht, gib dem Pferdchen noch ein bisschen die Sporen da hoch. Ist ja keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Bin ich vielleicht mit 90 oder 100 hoch. Auf einmal erscheint vor mir am Wegrand ein Mann dunkel gekleidet. Und ich erschrecke, tritt in die Bremse. Er beugt sich noch und zeigt den Mittelfinger durchs Fenster. Und in mir geht der Gaul durch und ich tritt in die Eisen, fahre zurück. Und während ich zurückfahre, bekomme ich einen Impuls vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat mir einen Impuls gegeben. Ich fahre zurück, lasse die Scheibe runter, ich schaue ihn an und sage, gell, ich bin zu schnell gefahren. Und er war völlig perplex und sagt zu mir, ja, und gell, ich bin bescheuert begleitet, für diese Uhrzeit auf einer Straße herumzulaufen. Und ja, wir haben miteinander gelacht. Und dann sagt er, wenn ich noch Zeit hätte, würde ich so gern mit dir ein Bier trinken. Und ich habe gedacht, Jesus, ist das schön. Ist das schön, ein alternativer Umgang finden. Nicht zurückschlagen, nicht zurückschreien, nicht draufhauen, aber auch nicht guter Trottel sein, sondern sich inspirieren lassen vom Heiligen Geist, neue Wege zu gehen. Es war so eine tolle Erfahrung und ich könnte noch einige dieser tollen Erfahrungen erzählen von anderen Leuten, die man machen kann, wenn man endlich mal neu denkt, anders denkt. Stellt euch vor, euer Papa senkelt euch und dann gehst du zur Schule, kommst zurück und sagst, Papa, du bist echt ein toller Kerl. Einfach so. Und dann mal gucken, was er sagt. Er sagt, Leni, tut mir leid, dass ich dich gestern gesenkelt habe. Du bist nämlich auch eine tolle Tochter. Wer weiß, was dabei rauskommt. Das Schockierende, ich sag's mal so, das ist wirklich schockierend. Das Schockierende an diesem Abschnitt der Bergpredigt ist, dass uns hier gesagt wird, wir sollen zusehen, wie unser Vater im Himmel handelt und dann dasselbe tun. Wir sollen unserem Vater im Himmel zusehen, wie er handelt und dann dasselbe tun. Das sagt Jesus hier. So wie euer Vater sollt ihr vollkommen sein. Andere Übersetzungen, ich zeige noch ein paar. Die schreiben, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, ist die Elberfelder Übersetzung. Ihr aber, das ist denn das Buch, ihr aber sollt euch ganz anders verhalten. In allem, was ihr tut, sollt ihr euren Vater im Himmel widerspiegeln. Ein Spiegel des Vaters im Himmel sein. Er ist vollkommen und gerecht und wendet sich allen Menschen zu. So sollt ihr leben. Den Vater im Himmel widerspiegeln, so übersetzt das Buch, ist das die Übersetzung vom Neuen Testament, was ich gerade lese. Es gibt immer wieder Inspiration. Oder Fred Ritzhaupt übersetzt, wo haben wir es? Nicht mehr? Willkommen daheim, Wolfgang ging verloren. Okay, könnt ihr daheim nachlesen, ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf. Fred Ritzhaupt geht in dieselbe Richtung wie das Buch. Seine Wesensart, sagt er, ich habe es ja hier, seine Wesensart sollte immer mehr euer tägliches Verhalten bestimmen. Die Wesensart Gottes sollte euer tägliches Verhalten bestimmen. Und hier steht ein schönes Wörtlein. Das Wörtlein heißt vollkommen und vollkommen heißt Teleios und kommt von Telos, vom Ziel. Ist vom Ziel her gedacht. Dann, wenn ein Mensch sein Ziel erreicht, das heißt den Zweck erfüllt, Mensch zu sein, im Sinne Gottes, hat er sein Ziel erreicht. Wir kürzen das ab, wir sagen, unser Ziel im Leben ist, Gott zu kennen. Gott sagt, das Ziel im Leben ist, so zu werden, wie ich, nicht Gott werden, nicht verwechseln, nicht Gott werden, aber werden wie Gott. Das wäre das Ziel. Dann ändert sich das Leben auf dieser Welt. Und das geht zurück ganz einfach auf das erste Buch Mose. Jesus schlägt den großen Bogen. Er sagt, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde herrschen, verfügen. Das ist die Bestimmung des Menschen. Abbild Gottes sein. Ebenbild Gottes sein, wie Gott sein, im Sinne Gottes die Erde zu bebauen und zu bewahren. Das ist die Bestimmung des Menschen. Nicht die Füße hochlegen und sagen, ich bin ein Kind Gottes, das war's, sondern jetzt geht die Reise los. hier auf dieser Erde Reich Gottes zu gestalten, zu leben, für andere spürbar zu machen. Jetzt geht die Reise los, wie Gott zu werden. Das getraut man sich fast nicht zu sagen. Hat mich heute Nacht so umgetrieben, der Gedanke, ich soll werden wie Gott, nicht Gott, wie Gott. Allein der Gedanke hat mich halb verrückt gemacht. Ich habe gedacht, wow, was für eine Ehre. Das ist kein guter Ratschlag, das ist gute Nachricht. Ich kann werden mehr und mehr auf meinem Lebensweg wie Gott. Gott verkörpern, seine Freundlichkeit, sein Wohlwollen, seine Liebe, seine Hingabe, seine Vergebungsbereitschaft. All das kann und soll ich verkörpern. Dann wird es anders auf dieser Erde. Es geht zurück und hier knüpft Jesus an Genesis 1. Die Menschen wurden erschaffen in Genesis, um Gott ähnlich zu sein, gleich zu sein. Und durch Jesus können wir in diese Berufung wieder hineinwachsen, wahre Menschen werden. Durch Jesus werden wir nicht vom Menschsein befreit, sondern zum Menschsein werden wir befreit, nämlich wahre Menschen zu werden, wie es Gott gedacht hat. Wir bleiben immer stehen, sondern am Kreuz hat Jesus für unsere Schuld bezahlt. Punkt. Ja, Amen dazu. Ohne diese Schuldvergebung und Neuwerdung keine Chance. Aber dann sagt er, und jetzt werdet wahre Menschen. Jetzt werdet Menschen, wie ich euch gedacht habe. Jetzt bebaut und bewahrt die Schöpfung. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr den Unterschied macht. Er ist in Jesus einen Weg gegangen, Gott, der uns ganz einfach prägen soll. Die Formel ist, wenn wir wissen wollen, wie denn Gott ist und wie er handelt, gibt es nur einen einfachen Satz. Schau auf Jesus. So wie Jesus gelebt und gehandelt hat, so ist Gott. Aber wie schaue ich denn auf Jesus? Wie lerne ich diesen Jesus kennen? Bonhoeffer hat gesagt, wir wissen von Jesus nichts außer dem, was er uns in seinem Wort gesagt hat. Ohne Bibel lesen, ohne diesem Jesus beten, in der Bibel begegnen, lernen wir Jesus und Gott nicht kennen. Das ist eine Illusion. Dann machen wir uns ein Bild von ihm. So stelle ich mir Gott vor. Deshalb ist Bibellesen so einfach so wichtig. Unterschiedliche Übersetzungen. Lest andere Übersetzungen, dann werdet ihr merken, hoppla, das habe ich so noch gar nie gesehen. Ist ja voll krass. Und dann kommt man darüber mit Gott ins Gespräch und sagt, so bist du Gott, so wie Jesus. Ist ja faszinierend. Nach diesem Höhepunkt hier kommt Kapitel 6. Und was ist Kapitel 6? Was kommt in Kapitel 6? Das Vaterunser. Genau, Lothar, das Vaterunser. Und das ist in sich schlüssig. Schaut auf Jesus. Und wenn ihr werden wollt wie Gott, kommt ihr am Beten nicht vorbei. Ohne Gebet gibt es das nicht, werden wie Gott. Ohne Bibel und ohne Beten, ohne Gemeinschaft gibt es das nicht, werden wie Gott. Ist eine Illusion, ist eine Projektion, die wir uns machen. Drum ist die Bergpredigt schlüssig aufgebaut, der Höhepunkt, Matthäus 5, 48, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und Matthäus 6, beten. Das große Kapitel, Becky hat es vorgezogen, hat darüber gepredigt, hat das Beten ausgelassen, hat auf die Predigtserie hingewiesen. Aber das ist so zentral. Wenn wir Bibel lesen, dann geht es darum, dass wir so lange auf diesen Jesus schauen, so intensiv auf diesen Jesus schauen, mit diesem Jesus ins Gespräch kommen, bis wir keine Zuschauer mehr sind. Hinschauen und Jesus beurteilen und bewerten, so, da war ein bisschen komisch, da war ein bisschen sonderbar, ob das so stimmt. So lesen wir leider die Bibel. Wir müssen Teil werden von der Bibel und Teil von diesem Drama, in dem Jesus die Hauptfigur ist. Auf diesem Weg des Bibellesens, des Betens, nahe bei Jesus sein, mit ihm unterwegs sein, hört alles Gähnen auf. Und dann werden wir mit diesem Jesus auf einmal Teil des Dramas, des göttlichen Dramas auf dieser Erde werden. Und Gott wird durch uns mehr und mehr hier Realität. Das finde ich spannend. Finde ich höchst spannend. Ich habe mich an eine Frau erinnert, eine junge Frau, deren Freund ist fremdgegangen. Und wir haben eine Gebetsnacht gehabt. Und in dieser Gebetsnacht ist das Elend über sie hereingebrochen, das sie im Alltag immer wieder weggedrückt hat. Die Verletzung, die Enttäuschung, den Schmerz ist aufgebrochen. Und sie hat geheult, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, bis sie wieder reden konnte. Und dann hat sie erzählt, dass das passiert ist. Und dann hat sie sich in dieser Nacht, sie hat nur einige Stunden Zeit gehabt, auf den Weg gemacht, innerlich diesen Menschen zu vergeben, weil Jesus vergibt. Vergib uns unsere Schuld, Vater unser, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldiger. Das hat sie in dieser Nacht durchlitten. Und morgens haben wir darüber geredet und dann hat sie gesagt, was könnte ich jetzt tun? Bergpredigt, Feinde lieben. Wie wird jetzt die Feindesliebe aussehen? Und mir fällt nichts Besseres ein. Ich habe ihr gesagt, lad deinen Ex-Freund einmal mal zum Pizzaessen ein. Bezahl aber, bezahl. Unbedingt wichtig. Vierteljahr später kommt ein Brief und sie sagt, lieber Thomas, ich habe meinen Ex-Freund getroffen. Ich habe ihn zum Pizzaessen eingeladen. Mit wackeligen Knien. Wir haben nicht viel geredet beim Pizzaessen. Aber ich sage dir eins. Als wir auseinandergingen, war meine Freude endlos groß. Übergroß. Ich habe gedacht, ich werde direkt in den Himmel gebeamt. Das war so was Schönes. Konstruktiver, kreativer Umgang mit Konflikten, Enttäuschungen mal anders machen. Das ist die Botschaft, die uns Jesus hier mitgibt. Wer lernt zu verzeihen, wie Gott verzeiht, zu lieben, wie Gott uns liebt, unabhängig davon, was uns der andere angetan hat, der erweist sich als gottähnlich. Und der erweist sich als wahrer Mensch. Das ist ganz einfach so. Lex talionis, wie du mir, so ich dir, streicht Jesus radikal durch. Ist vorbei. Das macht die Welt nicht besser, das macht gar nichts, das macht alles nur schlimmer. Wir erleben das in den Kriegen in der Ukraine, wir erleben das in Israel, das schürt neuen Hass. Ich habe mir gedacht, wie das wohl wäre, wenn der gute Wladimir Selenskyj in seinen schönen Mercedes sitzen würde und nach Moskau fahren würde. Bei Putin, ich weiß, ich bin naiv, bei Putin anklopfen würde und sagen, Wladimir, lass uns mal einen Wodka trinken und dann über die ganze Sache reden. Vielleicht wäre das Ganze so bescheuert und verrückt und neuartig. Wer weiß, was rauskommen würde. Aber die handeln immer nach demselben Prinzip, wie du mir, so ich dir, nur noch ein bisschen mehr. Und wo das hinführt, das sehen wir im Großen und wir sehen es im Kleinen. Der Slogan wäre für heute, mit dem höre ich auf, wie Jesus mir, so ich dir. Wie Jesus mir, so ich dir. Wie Jesus mir, so ich dir werden, wozu ich berufen bin. Ich getraue mich fast nicht zu sagen, Emma, Gott ähnlich zu werden. Das ist deine Berufung, Gott ähnlich zu werden, mehr Himmel auf diese Erde zu bringen. Das sind gute Nachrichten, sind nicht nur gute Tipps, sondern sind gute Nachrichten, Bergpredigt für Gottes neue Welt. Amen.